Eine brutale Geiselnahme und die Welt schaut zu. Drei Neonazis werden in einem Turm gefangen gehalten. Ephraim Samir, der jüdische Geiselnehmer, konfrontiert sie in einem Verhör mit ihren rechten Gewalttaten und überträgt das Ganze live im Internet. Die Zuschauer sollen abstimmen, freilassen oder hinrichten. Turmschatten. Der Thriller von Peter Grandl. Als ich dieses Buch gelesen habe, dachte ich, diesen Autor muss ich kennenlernen. Ich muss herausfinden, wie man auf die Idee kommt, so eine Geschichte zu schreiben und wie es gelingt, ein Buch zu schreiben, das über 500 Seiten hat und einen so fesselt, dass man das in 2 Tagen durchliest. Peter Grandl hat zugestimmt und hier ist das Interview mit ihm. Viel Spaß. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Ja, hallo ihr Speedlearner. Heute habe ich einen Gast hier und zwar bin ich vor kurzem auf ein Buch aufmerksam geworden, einen Roman mit dem Titel Höllenfeuer, der über 400 Seiten hat. Und erstens lese ich normalerweise gar keine Romane, zweitens keine, bei denen der Abstand von der ersten bis zur letzten Seite so groß ist. Aber dieses Buch hat mich gefesselt und ich habe es in tatsächlich 4 Tagen verschlungen und dachte dann, den Autor, der auch noch Bestseller-Autor ist, den muss ich kennenlernen, ihm schreiben und fragen, ob er Lust hat, hier im Podcast zu erzählen, wie man so ein geniales Buch schreibt. Für mich ist er der Dan Brown Deutschlands, Peter Grandl. Hallo Peter, herzlich willkommen hier im Podcast.
Ja, hallo, freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Wunderbar. Und auch danke nochmal für die Blumen.
Ja, sehr gerne. Du bezeichnest dich als Autor von Beruf. Jetzt ist ja Autor kein Beruf, bei dem man sagt, ich mache eine Ausbildung oder ein Studium von 3 Jahren zum Autor. Ich habe also an der Universität noch nie einen Studiengang zum Autor gesehen oder auch an der Schule. Im Deutschunterricht gab es nicht irgendwie Autor als Leistungskurs. Erzähl mal gerade so ein bisschen deine Geschichte. Wie wird man Autor?
Also ich glaube, ich möchte auch gerne unterscheiden. Ich war bisher Autor und durch die Bücher wurde ich zum Schriftsteller. Der Autor ist für mich jeder, der schreibt. Und schreiben tue ich schon mein Leben lang. Also ob Kurzgeschichten oder Beiträge für Zeitungen oder ich habe also auch schon in jungen Jahren eine Zeitschrift gegründet. Da war ich 15 für Fanfiction. Also ich war mit 14 habe ich Star Wars gesehen und dachte mir, da musst du jetzt so einen kleinen Star Wars Club gründen. Und da hatte ich dann auf einer alten Schreibmaschine meine ersten, ja, Zeitschrift würde ich es fast gar nicht nennen, aber das waren die ersten Gehversuche. Natürlich auch Kurzgeschichten rund um Star Wars und damit hat bei mir die Schreiberei begonnen. Und ja, so lange, glaube ich, war ich auch Autor und erst als ich mich der Sachen ernsthaft gewidmet habe, da war ich dann auch schon deutlich älter, bin ich zum Schriftsteller geworden. Und vorher habe ich noch Drehbücher geschrieben und bei Drehbüchern sehe ich das aber ähnlich. Also jemand, der Drehbücher schreibt, ist für mich noch kein Schriftsteller, sondern der ist immer noch Autor.
Das heißt, Schriftsteller ist dann für dich jemand, der was sich macht, was unterscheidet?
Wirklich den? Der Belletristik widmet und ausführlich Romane schreibt und ja, also das ist für mich der klare Unterschied ist, dass ich tatsächlich Bilder zum Leben erwecke im Kopf des Lesers. Und das muss ich nicht tun, wenn ich jetzt tatsächlich zum Beispiel ein Drehbuch schreibe, weil da gibt es ja dann noch das Endprodukt in dem Film und der hat diese Aufgabe. Da reiße ich ja nur an, was tatsächlich später im Bild zu sehen sein wird und fülle das Ganze mit Dialogen. Also da sehe ich einfach einen Unterschied. Deswegen heißt es ja auch Drehbuchautor. Der Schriftsteller, glaube ich, der geht dann nochmal sehr viel mehr in die inneren Welten der Protagonisten und in deren Gedanken und Gefühle. Und genau das ist auch bei meinem ersten Projekt passiert, dass ich eben erst ein Drehbuch geschrieben habe. Das war 2012. Und als das nicht verfilmt wurde, habe ich dann irgendwann gesagt, gut, dann schreibst du einen Roman. Und dann ist mir erst aufgefallen, wie ungleich schwieriger und aufwendiger es ist, einen Roman zu schreiben, der dann über 600 Seiten hatte, als das Drehbuch mit circa 100 Seiten.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also vor allem dieses Buch, ich habe den Vergleich gebracht zu Dan Brown, also mit den Büchern Sakrileg und so. Das sind ja auch Bücher, die Bestseller geworden sind, so wie dein Buch. Und ein Bestseller, man sagt ja immer, jemand, der einen Bestseller schreibt, das nennt sich Bestseller, weil es sich besonders gut verkauft. Das heißt, da steckt natürlich auch ein gewisses Marketing dahinter, nicht einfach nur ein gut lesenswerter Schreibstil. Bei dir ist aber beides. Das heißt, durch deine Passion zum Schreiben, ich habe irgendwo auch in deiner LinkedIn-Biografie mal was von Chefredakteur gehört oder so oder gelesen. Das heißt, du hast dich schon immer so der Kunst gewidmet, wie man Wörter nutzen kann, um Geschichten im Kopf entstehen zu lassen. Kann man das so sagen?
Ja, ich meine, oder ganz einfach ausgedrückt, ich war Werbetexter. Und als Werbetexter machst du natürlich Copytext, aber auch Headlines und setzt dich mit Produkten auseinander, versuchst die Wörter so zu formulieren, dass sie am Ende jemand zum Kauf überzeugen oder von einer Marke überzeugen oder zu einer Marke, eine Marke auflädt. Also ich war immer schon jemand, der sehr viel mit Wörtern umgegangen ist und auch was das Magazin anbelangt, von dem du gerade gesprochen hast. Ich habe irgendwann mich extrem begeistert für Synthesizer, aber ohne musikalische Ausbildung und musste mich dann natürlich in die Materie einlesen durch damalige Fachmagazine. Habe also auch keine musikalischen Grundkenntnisse gehabt, sondern habe halt einfach losgelegt, ja, und habe mir das so nach und nach draufgeschaufelt und ja, da schon ja sehr, sehr exzessiv. Und als ich dann irgendwann festgestellt habe, dass es da mehr Menschen wie mich gibt, habe ich im Jahr 2000, als es eben zu dem Zeitpunkt nur Fachmagazine, gedruckte Fachmagazine zum Thema Musikinstrumente gab, egal ob das Gitarren waren, Synthesizer oder akustische Instrumente, jeglicher Couleur, habe ich mir gedacht, sowas muss es eigentlich im Internet geben. Und habe dann angefangen, ein Magazin zu erfinden namens Amazona, also genau wie Amazon, nur mit einem A hinten dran. So für mich war das eben so der Dschungel dieser unglaublichen Menge an damals Musikinstrumenten. Und zwar, da gehört ja der Computer plötzlich dazu, da gehörten DJ-Produkte dazu, da gehörten also viele, viele Dinge dazu, die aus dem klassischen Musikladen nicht mehr entsprungen sind. Ja, so plötzlich habe ich Plugins gehabt und konnte zu Hause über GarageBand irgendwelche Tracks aufnehmen, auch wenn ich noch nie Musik vorher gemacht hatte. Und ich dachte, da muss es ein Magazin dafür geben. Und mit der Idee und den ersten Veröffentlichungen, ich war damals mein eigener Autor, bin ich natürlich zu den Fachmagazinen und habe gesagt, Mensch, ihr könnt mich doch da unterstützen und dann habt ihr, was weiß ich, 50% Anteil an dem, was daraus vielleicht einmal werden wird. Und die haben das natürlich alle abgelehnt, weil die vom Anzeigenverkauf gelebt haben und dann gesagt haben, auf gar keinen Fall unterstützen wir irgendein Online-Magazin, das am Schluss Testberichte und Berichterstattungen zu Musikinstrumenten kostenlos bietet. Dann verkaufen wir ja keine Anzeigen mehr. Heute ist es so, dass tatsächlich all diese Verlage insolvent gegangen sind. Es gibt praktisch, ich glaube, es gibt noch ein einziges Fachmagazin in dem Bereich mit einer sehr kleinen Auflage. Und Amazona hat heute 84 Autoren in 5 Redaktionen und über 1 Million Leser pro Monat. Also das ist ein Riesenapparat geworden, der inzwischen also praktisch übernommen worden ist vom größten Musikhaus Europas, der Musikhaus Thomann nennt sich das. Die Musiker unter uns werden das kennen. Das ist sehr, sehr namhaft sehr einflussreich. Und die haben irgendwann erkannt, was da gerade im Internet mit diesem Magazin abgeht. Da wäre es gar nicht schlecht, das würde zum Konzern gehören. So. Und ich konnte mir damals allerdings die Unabhängigkeit bewahren, konnte also sagen, wir können das schon machen, aber ich möchte einen Vertrag haben, in dem mir weiterhin die redaktionelle Unabhängigkeit zugesichert wird. Ich wollte also nicht ein klassisches Corporate Publishing Magazin werden, das jeden Text und jede Zeile abstimmen muss mit dem Kunden. Und die fanden das richtig gut. Ich sagte, da liegt uns gar nichts daran. Wir hatten mit Amazona eine unglaubliche Reichweite, auch aufgrund der Community aufgebaut, der Glaubwürdigkeit. Und das ist auch heute nach wie vor immer wieder eine Herausforderung, den Lesern klarzumachen, das mag zwar einem großen Musikhaus gehören, aber denen ist es letztendlich egal, welches Instrument gekauft wird. Hauptsache, es wird ein Instrument gekauft. Wenn ich zum Beispiel für einen großen Markenhersteller ein Corporate-Magazin mache, dann habe ich ja immer die Herausforderung, dass ich immer irgendwie hinten durch die Brust sagen muss, das Produkt meines Herstellers ist das Beste im Vergleich zu allen Wettbewerbern. Das hat jemand, der so einen europaweiten Musikhandel sehr professionell aufgezogen hat, dem ist egal, ob am Schluss ein Yamaha, ein Roland oder ein Korg-Gerät gekauft wird, eine Gibson-Gitarre oder eine Fender-Gitarre. Hauptsache, es wird eines dieser Produkte verkauft. Und das hat uns tatsächlich trotz dieser Übernahme durch Thomann oder diesem Verkauf an Thomann, diese die redaktionelle Unabhängigkeit bewahrt. Und das mache ich auch weiterhin, während ich zum Beispiel die Agentur, für die ich Werbetexter war, das war dann später auch meine eigene Agentur, und die habe ich dann mit Beginn des Erfolgs und meinen Romanen dann komplett veräußert. Und während Amazon als so ein Herzensprojekt, das mache ich nach wie vor.
Schön. Also wenn ich dir so zuhöre, dann merke ich, du tauchst in eine Materie richtig ein. Also du hast gerade gesagt, du warst kein Musiker, aber du hast gesehen, da brauchst du einfach eine Zeitschrift. So, und dann fängst du an zu recherchieren. Und bei deinem Buch, ich habe jetzt, Höllenfeuer war das erste, das ich gelesen habe. Ich habe gedacht, jetzt machen wir das Interview, dann kann ich die anderen Bücher alle noch kaufen. Wie viel hast du bislang geschrieben, Peter? Wie viele
Bücher? Also ich habe 3 Bücher geschrieben und Turmschatten war mein erstes Buch. Und das ist Turmschatten, ja, da ganz kurz angerissen. Ich schreibe immer politische Bücher. Also es sind hat die Fortsetzung von Turmschatten hat den Heinrich-Böll-Preis für den besten Polit-Thriller 2023 gewonnen. Und in meinen Romanen geht es immer quasi um die Brüchigkeit der Demokratie. Und auch um uns selbst zu reflektieren, wie demokratisch sind wir denn wirklich. Im ersten Buch Turmschatten geht es eben um 3 Neonazis aus einer Kameradschaft, die versuchen in einer Stadt den privat finanzierten Bau einer Synagoge zu verhindern. Und dieses Geld möchte ein alter jüdischer Mann, der in einem Turm lebt, spenden, damit der Bau der neuen Synagoge vorangeht. Und dem wollen sie Angst machen. Und dieser Überfall auf diesen Mann misslingt. Und der alte Mann bringt alle 3 Neonazis in seine Gewalt, sperrt die in den Verliesen seines Turms ein, baut vor jedem eine Live-Kamera auf, streamt die Gespräche mit denen ins Netz und fordert nun jeden, der ein Handy hat oder einen Internetzugang dazu auf, abzustimmen, ob die nach den Gesprächen leben oder sterben sollen. Und damit beginnt natürlich sowas wie eine vertuschte Lynchjustiz, weil man kann jetzt ganz anonym auf seinem Handy entscheiden, mache ich jetzt ein Kreuzel hin, beteilige ich mich daran, selbst wenn ich mich über Nein abstimme, ich nehme an der Abstimmung zu einer Lynchjustiz teil. Ja? Mhm. Und das fordert natürlich nicht nur die Polizei auf, diese 3 Neonazis aus dem Turm zu befreien, sondern zu dem Turm kommen dann natürlich auch Schaulustige, weil es ist ziemlich schnell bekannt, wo dieser Turm steht, mitten in der Großstadt. Und zieht natürlich auf der einen Seite Rechtsradikale an, die dafür demonstrieren und recht brutal dafür eintreten, dass die befreit werden müssen. Und auf der anderen Seite auch die Linksradikalen, also auch die Antifas, die sagen, da wo die Rechtsradikalen sind, sind wir auch. Die Polizei muss also nicht nur versuchen, die Geiseln zu befreien, sondern diese Fronten rund um den Turm, die immer größer wird und die Menschenmenge, die immer größer wird, auch voneinander auseinanderzuhalten. Dann kommt noch die Presse. Und die Presse ist natürlich in meinem Fall, da gibt es natürlich jetzt ganz seriöse und Berichterstattungen in sehr, sehr vielen Sendern, die also nicht einfach nur die Kamera draufhalten und sagen, jetzt will ich Quote machen, sondern die das mit einem hohen journalistischen Anspruch machen. Aber es gibt eben auch einen Sender, der für mich jetzt eben stellvertretend dort gezeigt wird, was da hinter den Kulissen läuft, der versucht, so nah wie möglich dabei zu sein. Also der am besten noch mit seinen Kameras im Turm ist, wenn dann endlich die Hinrichtung startet und vorher noch Werbezeiten verkauft an all die Kunden und da überlegt, passen da jetzt zu der ersten Hinrichtung Windeln besser dazu oder vielleicht Weißbier oder Autos. Und das Ganze führt natürlich zum weltweiten Medienrummel. Also dieser Turmschatten und alles, was da passiert, denn das fordert natürlich Aufmerksamkeit und das geht natürlich viral und alle wollen irgendwie sehen, wie geht das aus. Also das ist ja eine Riesengeschichte. Man muss sich ja wirklich vorstellen, dass die Polizei dann irgendwann Spezialeinsatzkräfte da hat, dass es Menschen gibt, also Spezialkräfte, die versuchen, in den Turm einzudringen, übers Dach, über Hubschrauber und so weiter. Aber dieser alte jüdische Mann ist auf eine ganz spezielle Weise auf alles vorbereitet. Und diese Geschichten, die er den drei Neonazis entlockt, sind eben wahre Geschichten. Also das ist, jetzt kommen wir zu diesem Punkt der Recherche. Nichts in diesem Buch ist fiktiv, außer die Geiselnahme. Alle anderen Figuren und alles, was mit den Neonazis, die Person der Neonazis selbst, aber auch die Geschichten, bis hin zur Bewährungshelferin, aber auch der alte jüdische Mann etc., sind an wahre Figuren angelehnt. Also es ist genau umgekehrt, wie es normalerweise in solchen Büchern oder vor allem in Filmen, das war ja erst ein Drehbuch, in Filmen der Fall ist. Ähnlichkeiten sind rein zufällig etc., ist es hier so, dass man tatsächlich googeln kann und man findet sowohl die Ereignisse als auch die Personen. Und das habe ich beibehalten, bis dann auch zu den vollkommenden Büchern.
Also das habe ich auch beim Höllenfeuer gesehen in dem Roman. Es waren Aspekte aus der Medizin, die ich aus meiner rettungsdienstlichen Tätigkeit beurteilen konnte. Es waren Berichte, also komm gleich noch so ein bisschen darauf, worum es da geht. Aber wenn ich jetzt dich so sprechen höre, einmal merke ich, da ist so eine Begeisterung, so eine Leidenschaft, wirklich. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum ein Filmproduzent oder ein Regisseur nicht gesagt hat, ich will dieses Buch haben. Das wird vielleicht hoffentlich, wir gucken mal, wer diesen Podcast hört und sich dann noch bei dir meldet nachträglich. Aber das ist ja alles, was in deinen Büchern beschrieben wird, kann tatsächlich auch genau so passieren. Also das ist jetzt, wenn du sagst, da versucht die SEK in diesen Turm reinzukommen, dann hast du dich vorher mit Leuten unterhalten, die dir tatsächlich auch verraten haben, wie die das machen würden.
Also fangen wir nochmal ganz kurz zu deiner Mutmaßung an, dass das vielleicht jetzt im Podcast jemand hört, der das dann doch noch verfilmen möchte. Das ist bereits verfilmt worden. Also Turmschatten, das ging um das, kurz zu überschlagen, 2012 hatte ich das Drehbuch, das wurde abgelehnt, einfach aus dem Grund, weil die Figuren ambivalent sind. Also es gibt nicht den guten Juden und es gibt nicht die bösen Neonazis, sondern jede Figur ist dort sowohl als auch. Und die gerade bei den Lesern, deswegen wurde das Buch, glaube ich, auch so ein großer Erfolg später, du hast plötzlich Sympathien für eine Seite, für die du gar keine Sympathien haben möchtest. Und du hast plötzlich einen Hass auf diesen alten jüdischen Mann, der die Mengen manipuliert, ja, das sehr, sehr geschickt. Und dann dreht sich wieder alles. Und dann, du bist also in einem Wechselbad der Gefühle. Und ich habe Leserinnen, die gesagt haben, ich muss das Buch in die Ecke werfen, ich konnte nicht mehr weiterlesen. Und dann wollte ich aber doch wissen, wie es weitergeht und habe es wieder gelesen. Und zum Glück endet es so, dass ich dann für mich irgendwie meinen Frieden damit gefunden habe. Also, und ich habe eben damals das Buch angeboten und man hat sich nicht getraut, so ein ernsthaftes Thema in einem Thriller unterzubringen. Gesagt, das wird uns die Presse um den Kopf hauen. Ja? Und deswegen ist es nicht verfilmt worden. Und dann hat einer der Produzenten damals gesagt, es wäre was ganz anderes, das wäre ein Bestseller. Was er natürlich gesagt hat, um mich von dem Projekt fernzuhalten und zu sagen so, naja, der wird da wohl nicht jetzt anfangen, ein Buch damit zu schreiben. Und dann habe ich eben genau das getan. Das hat mich auch 5 Jahre gekostet. Also da, weil dann musste ich natürlich deutlich tiefer recherchieren, als das, was in 90 Minuten Film vorkommen würde. Und hatte das Buch fertig. Und auch dann, als ich dieses angeboten habe bei Verlagen, war genau dieselbe Aussage. Man kann keinen politisch ernsthaften Stoff in so einen Thriller packen. Und mein Gegenargument war immer, ich will aber auch nicht bei einer akademischen Schicht landen, denen ich nicht mehr sagen muss, wie gefährlich Rechtspopulismus oder Rechtsradikalismus ist. Ich will auf dem Schulhof landen und deshalb habe ich das als Thriller geschrieben. Und das hat dann tatsächlich wieder 3 Jahre gedauert, bis ich habe es dann im Internet veröffentlicht, kostenlos. Und dort wurde es dann ein Erfolg, dann hat es ein ganz kleiner Berliner Verlag veröffentlicht das Hardcover und dann hat die Süddeutsche Zeitung dem irgendwann eine ganze Seite im Literaturteil gewidmet als Aufmacher und dann kamen auch plötzlich wieder die großen Verlage, die gesagt haben, Mensch, können wir nicht irgendwie die Rechte wieder zurückkaufen und im Kleinverlag, weil die kriegen ja keinen Druck auf die Straße. Und ich war mit denen so gut befreundet, dass die dann wirklich gesagt haben, Peter, wir wollen dir nicht im Weg stehen, wir haben dir praktisch Starthilfe verschafft und die haben mir tatsächlich, was ich nie gedacht hätte damals, die Rechte wieder zurückgegeben. Dann hat es eben, dann wurden die Rechte versteigert und dann hat Piper Verlag den Zuschlag bekommen und hat das Buch im Sommer 2022 nochmal komplett neu, auch in einer neuen Fassung, neue Redaktion und ungekürzt, weil der Berliner Verlag hat es leicht gekürzt, aber noch ein paar Stellen. Also die haben den Originaltext dann rausgebracht. Und dann ist es auch erst erfolgreich geworden. Und auch zu der Zeitpunkt kamen dann die ganzen Filmproduktionen, die damals ausgestiegen sind und sie wieder eingestiegen. Also inzwischen ist es bis nach USA verkauft worden, zu Paramount. Und Paramount hat daraus eine sehr, sehr aufwendige, sechsteilige Streaming-Serie produziert. Und die startet jetzt dann zum Münchner Filmfest, wird man die ersten Teile sehen können. Und im Herbst wird dann hoffentlich, ja, also es ist ein weltweiter Start geplant, weltweit Turmschatten als Fernsehserie rauskommt. Also das ist nur mal so kurz eingebunden, es gibt da alles Interesse.
Herzlichen Glückwunsch dafür, aber das ist, weißt du, man hört immer so, ja, da hat man einen Bestseller geschrieben, ne? Aber wenn ich jetzt nochmal so zusammenfasse, du hast 5 Jahre recherchiert, du hast es erst kostenlos auf der Website angeboten, um überhaupt Leute darauf aufmerksam zu machen. Und würdest du sagen, dass da von Anfang an ein Konzept war, das du im Hintergrund hattest und dein Ziel war wirklich, die großen Verlage nochmal aufmerksam zu machen und eine Filmproduktionsfirma auf dich aufmerksam zu machen? Oder war da auch Glück und Zufall dabei, dass der Richtige zu dem Zeitpunkt die Zeilen nochmal gefunden hat und gesagt hat, da möchte ich was in der Süddeutschen zu schreiben?
Also es ist, glaube ich, das Allerwichtigste war, dass ich, natürlich hatte ich die gesamte Story im Kopf, ja, also zusammengefasst auf 5, 6 Seiten. Und ich hatte das Gefühl, ich muss es schreiben, ja, egal ob es jemand verkauft oder nicht. Ja. Und weil ab Sagen gab es genügend und ich habe es eben dann trotzdem geschrieben. Und ich war ja, wie gesagt, Geschäftsführer von einer doch, ja, recht umfangreichen Werbeagentur in München, hatte noch dieses Magazin als Chefredakteur und eine Familie mit 3 Kindern, die alle in dem Alter noch alle zu Hause bei uns gewohnt haben. Und ich habe mich trotzdem am Wochenende ausgeklinkt. Ich hatte so eine Ferienwohnung nicht unweit von München entfernt und habe dann gesagt, du darfst mir nicht böse sein, sie war es mir trotzdem. Ich werde schreiben. Ich werde dieses Wochenende wieder von Freitag bis Sonntag allein in unserer Ferienwohnung verbringen. Nicht mit einer Geliebten, sondern mit meinem Roman. Mhm. Und da gibt es nicht viele Frauen, die das mitmachen. Also da gab es auch natürlich immer wieder mal Kritik, so nach dem Motto, und jetzt lässt du mich wieder das ganze Wochenende lernen und du schreibst. Wer soll das überhaupt lesen? Das liest doch eh nie jemand. Ja? Du schreibst doch nur für dich. Das ist doch nur alles, um dich selbst zu befriedigen. Und ja, also sie hat ja auch lange recht gehabt. Es hat ja auch wirklich dann 10 Jahre gedauert, bis daraus endlich was Verwertbares wurde. Ja? Also wenn man jetzt alles zusammenrechnet, 2012 hatte ich das erste Mal mit der Idee und dem Grundkonzept das Drehbuch angeboten und 2022 kam dann der Pieper-Roman raus. Und da war ich schon an so einem Punkt, kurz bevor das überhaupt alles dann durchgestartet ist, gesagt hat, gut, das war halt jetzt mal ein Versuch. Ich habe es mal probiert. Es hat nicht geklappt. Und dann kam tatsächlich der Zufall. Allerdings muss man auch sagen, dass immer sehr, sehr große Steine in den Weg gelegt wurden. Also der Zufall, der positive Zufall war da, aber auch der negative. Zum Beispiel, als der Berliner Verlag 2019 beschlossen hat, dieses Buch zu veröffentlichen als Hardcover. Und für mich schon so, wow, jetzt starten wir durch. Jetzt hat es ja doch noch irgendjemand haben wollen und macht es in einer Kleinauflage und bringt es als Hardcover raus und so. Also das war Wahnsinn. Und dann war das Buch fertig für 2020, Leipziger Buchmesse. Und waren Termine gesetzt für Pressereleases, für Lesungen während der Messe und so weiter. Und dann kam Corona. Und dann fiel die Leipziger Buchmesse aus. Und dann hatte der Buchhandel geschlossen. Und dann hat auch Amazon keine Bücher mehr ausgeliefert. Also zumindest keine Neuveröffentlichungen mehr. Also das war dann so ein Rieseneinschnitt. Also auch die gesamte Corona-Zeit, wo ich sage, so, jetzt hast du zwar ein Buch, aber keiner kann es kaufen. Mhm. Also das waren auch immer wieder enorme Rückschläge da.
Also das ist etwas, was wir beim Speedlearning als die apokalyptischen Reiter bezeichnen. Weißt du, du kennst Murphys Gesetz. Mhm. Das Schlimmste passiert im ungünstigsten Notfall und die apokalyptischen Reiter sind quasi Murphys große Brüder. Also sowas wie deine Frau, die sagt, jetzt lässt du mich hier alleine, weißt du, so ein bisschen emotional auch.
Das, ne? Werde ich dir sagen, dass sie ein apokalyptischer Reiter ist, das freut sie.
Weißt du, und dann aber auch wirklich, ich meine, das ist ja, das kann einen ja auch verletzen, wenn man sagt, weißt du, dein Buch liest doch eh keiner, weißt du, das sind ja eigentlich auch harte Aussagen, die man da hört von den Menschen, für die man das ja irgendwo auch ein bisschen macht. Denn wenn es funktioniert, hat ja jeder was davon. Ja, also es ist ja auf der einen Seite ein Herzensprojekt, das so deine Selbstverwirklichung ist, aber auf der anderen Seite setzt du dich ja nicht am Wochenende irgendwie in eure Ferienwohnung, um zu schreiben, weil du sagst, ich kann meine Frau nicht um mich herum ertragen, ich möchte meine Ruhe haben und ich schreibe jetzt ein Buch, das unsere Familie ruiniert, sondern du denkst ja weiter und überlegst dir, was wäre denn, was kann daraus alles werden? Und es dauert 10 Jahre, weißt du, und jetzt im Nachhinein liest deine Frau hoffentlich auch dieses Buch und erzählt all ihren Freundinnen davon und ist ganz stolz auf ihren Mann und sieht das ein bisschen differenzierter. Aber das ist ja oft etwas, wenn wir ein Lernprojekt oder ein Projekt angehen, wirklich durchhalten zu können. Da kommt eine Corona-Pandemie, da kommen 50 oder 100 Absagen von irgendwelchen Verlagen, in die man Hoffnung reingesetzt hat. Weißt du, dann hat man so ein kleines Erfolgserlebnis mit einem Berliner Verlag. Und dann kommt plötzlich ein großer und dann ist wieder so die Frage, bin ich jetzt an den kleinen gebunden oder kann ich den Wechsel zum großen schaffen, bis dann irgendwann eben tatsächlich die Serie irgendwie im deutschen Fernsehen oder bei Netflix oder bei Amazon Prime kommt und man dann sagt, so, jetzt, weißt du, und das sind, ja, über Schreibblockaden haben wir noch gar nicht gesprochen, da können wir gleich mal noch hinkommen. Was mich noch interessiert, also das Thema, das du ja jetzt so auch sehr umfangreich zu deinem Buch schon beschrieben hast, worum es da geht. Es ist in unserem Land ja immer ein bisschen schwierig, wenn man etwas Jüdisches irgendwie ein bisschen differenziert betrachtet, habe ich den Eindruck. Ne? Also da werden wir immer schnell an unsere Geschichte erinnert, auch wenn wir beide da selbst nicht mehr mit dabei waren. Aber da wird dann gesagt, alles, was jüdisch ist, ist in Deutschland per se erstmal als gut zu finden. Das ist mein persönlicher Eindruck. Und alles andere muss man eben erstmal irgendwo abstimmen lassen. Gleichzeitig hast du die Neonazi-Szene offensichtlich etwas genauer angeguckt, auch was für Charaktere sich überhaupt dort wiederfinden, weil du gesagt hast, dass die Geschichten von diesen drei Neonazis echte Geschichten sind. Dann, was passiert, wenn so etwas öffentlich bekannt gemacht wird? Welche Kaskade wird in unserem Staat ausgelöst, weil man ja jetzt nicht sagen kann, ach komm, das ist deren Privatvergnügen, die wollten dem alten Mann was tun, der hat sie jetzt halt in den Keller gesperrt und wenn es blöd läuft, dann kommen sie da halt nicht mehr raus. Das ist in Deutschland ja jetzt nicht so üblich, dass man sowas machen darf, also wird die Polizei involviert, die versuchen muss, egal wie diese Menschen denken, sie zunächst mal vor dem Tod zu bewahren. 5 Jahre hast du recherchiert. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Wie kamst du auf diese Idee? Also ich sag mal, mit was für Menschen hast du in deiner Kindheit gespielt, dass du auf so eine Geschichte erstmal kommst? Und als du dann angefangen hast zu recherchieren, wo fängt man da an? Du hast die ganze Geschichte schon im Kopf gehabt, hast du gesagt. Das heißt, es ist nicht erst während der Recherche irgendwie die Geschichte entstanden, sondern die war im Kopf schon fertig, wenn ich dich richtig verstanden habe, auf diesen 10 DIN A4 Seiten. Also
ich erzähle es. Genau. Also vielleicht erstmal zu den israelischen Mitbürgern und jüdischen Mitbürgern. Ich glaube, dass da sehr viele Vorurteile existieren, die ich teils auch hatte, was man über den jüdischen Mitbürger schreiben darf oder nicht. Ich bin in Turmschatten sehr kritisch mit der israelischen Außenpolitik nach dem Krieg umgegangen, als es darum ging, damals gerade nach dem Oktoberfestanschlag bei uns, während der Olympiadenanschlag, ja, dass eben die Israelis die Verantwortlichen weltweit gejagt und auch in anderen Ländern dann tatsächlich ermordet haben. Dann ist tatsächlich eine Liste entstanden, auf der man weltweit die alten Nazis gejagt hat. Ja. Und damit bin ich, weil es geht gar nicht so darum, dass sie nicht das Recht hatten, das zu tun, sondern dass sie das auf Staatsboden anderer Völker gemacht haben, ohne deren Zustimmung einzuholen. Ja. Und dabei zum Beispiel auch noch Unschuldige ermordet haben, bedauerlicherweise eben halt, oh Mist, wir haben den Falschen erwischt. Ja. Da hatte ich dann später schon Angst, weil das sind alles Themen, die in Turmschatten vorkommen, dass ich da mir vielleicht ja schon die ein oder andere Rüge einholen würde oder zumindest keinen Ritterschlag erhalten würde von der israelitischen Gemeinde. Und genau das Gegenteil war der Fall. Die sind schon selbst reflektierend und gehen auch kritisch damit um und haben trotz alledem, ich hatte damals eine Einladung von der Charlotte Knobloch bekommen, ja, nachdem das Buch rauskam, und die mir dann einen sogenannten Quote geschrieben hat, also wirklich einen sehr, sehr langen, umfangreichen Artikel, wie sehr und wie wichtig dieses Buch ist und dass sie das sehr begrüßt, wenn es sehr, sehr viele Menschen lesen würden. Und das, obwohl ich sowohl mit dem alten jüdischen Mann als auch mit der Geschichte Israels nach dem Krieg schon auch kritische Zeilen hab fallen lassen. Also das glaube ich, das unterstellt man denen immer nur, dass man denkt, ah, man darf überhaupt nichts Kritisches äußern. Also das habe ich zumindest noch nicht so erlebt. Und jetzt, wie kam ich zu der Geschichte? Ich bin ja inzwischen durch diese Bücher sehr, sehr viel in Organisationen, die in Schulen unterwegs sind, also Schule ohne Rassismus oder German Dream wird unterstützt von der Bundeszentrale für politische Bildung, bin also sowohl im Klassenverband als auch in der gesamten Schule und trete dort auf, mache nicht nur Lesungen, sondern wir reden über Werte und Demokratie und solche Dinge, aber weil mir das alles sehr wichtig ist, und das war eigentlich der Grund, wie es zu diesen Büchern kam. Ich werde oft in diesen Lesungen in Schulen gefragt, sind Sie jüdisch? Und ich antworte dann drauf, nein, ich bin nicht jüdisch, aber meine zwei Großeltern, vor allen Dingen väterlicherseits, waren überzeugte Nationalsozialisten. Und da sind die dann erstmal baff, und dann gehe ich damit natürlich auch ganz offen um und sage auch, dass ich natürlich da bei meinen, auch jetzt was diese Beschreibung der Kindheitsbeschreibung der Neonazis in Turmschatten anbelangt, sind auch viele meiner Kindheitserinnerungen dabei. Wenn ich eben auf dem Schoß meines Großvaters saß und der mir erzählt hat, wie er im Alleingang praktisch halb Russland erobert hat, ja, und dass wir dann den Krieg verloren haben, war nur die Schuld der Juden. Dann bin das auch ich, der das miterlebt hat. Und als ich dann älter wurde und auch natürlich meine Eltern in dieser Gesinnung, zumindest vielleicht nicht rechts, nationalsozialistisch gelagert, aber doch noch immer sehr konservativ, ja, die gesagt haben, bring mir du ja nie eine Türkin heim, etc. Und die mir auch versucht haben, klarzumachen, damals hatte ich noch Haare, du warst also blond, blond, weiß, groß, privilegiert, blaue Augen, ja, bei mir waren es grüne, aber egal, du darfst dich ruhig als was Besseres fühlen. Also mit diesem selbstverständlich bin ich groß geworden, in diesem Umfeld meiner Großeltern und Eltern. Da gab es noch keine Diversität und der Blickwinkel war immer von oben herab und nicht von unten nach oben, wenn es um andere ging. Und erst als ich eine Band gegründet habe, und dann hatten wir plötzlich einen schwarzen Schlagzeuger, einen türkischen Gitarristen und so weiter, da ist dieser Wahnsinn erst mir bewusst geworden, was in welchem Umfeld ich aufgewachsen bin. Und dann hatte ich eben später, leider hatte ich meine Großeltern, beide Opa sind zu früh gestorben, als dass ich mich dann so mit ihnen auseinandersetzen hätte können. Also musste ich mich mit den Schwestern und Tanten und ich weiß nicht was, mit den ganzen Verwandten auseinandersetzen und habe immer mehr und immer mehr recherchiert, wie es dazu kam und wie sie das geworden sind, was sie am Ende waren. Großvater väterlicherseits wurde noch nach dem Krieg ins Gefängnis eingesperrt, weil er aus der fahrenden Straßenbahn einen jüdischen Mitbürger geworfen hat. Also der war also auch ein Unverbesserlicher. Ja? Mhm. Und das fand ich ganz wichtig, dass ich da irgendwie so den Wechsel, der in meinem Kopf vollzogen worden ist und der Umgang mit der ganzen Thematik, den ich sehr kritisch dann betrachtet habe, vielleicht nach außen weitergebe. Und ich habe einfach alles recherchiert, was seit 1945 in der Nachkriegszeit bei uns unterschwellig diesen Rechtsradikalismus wachsen hat lassen. Also sei es zum Beispiel die Wikingjugend, da konnte man noch bis in die 80er Jahre seine Kinder in eine nationalsozialistische Gesinnungserziehung geben. Daraus ging zum Beispiel Gundolf Köhler hervor, der ist jetzt, wie gesagt, derjenige, der den Oktoberfestanschlag verübt hat, ja. Und heutige Rechtsradikale haben diese Initialen GK ganz stolz irgendwo auf dem Körper tätowiert, weil der für sie ein Held ist, immer noch, ja. Und das fand ich alles ganz spannend und wichtig. Und mein Anliegen war es ja immer, nicht der finanziell erfolgreiche Autor zu werden, sondern halt meinen Beitrag zu leisten gegen dieses Gedankengut. Und als ich all dieses Material fertig hatte, also es ist jetzt nur Recherchematerial, ja, dann habe ich halt gemerkt, wenn ich zu irgendwelchen Veranstaltungen gehe, von KZ-Gedenkstätten, Holocaust-Veranstaltungen etc., dass ich immer auf dieselben Menschen treffe, die dann vielleicht dieses Sachbuch lesen würden. Und ich habe mir gedacht, das ist wie Eulen nach Athen tragen. Für die brauchst du das nicht schreiben. Die musst du nicht davon in Kenntnis setzen, wie gefährlich Rechtsradikalismus ist. Und daraufhin habe ich beschlossen, ich brauche eine Story. Und diese Story, die muss alles zusammenhalten. In der muss es die Möglichkeit geben, all mein Wissen einzufügen, ohne dass es der Leser so richtig als Botschaft mitbekommt. Deswegen muss es sehr, sehr spannend sein. Du musst da durchmarschieren durch das Buch und am Schluss muss aber was hängen bleiben. Und das sind eben die Botschaften, die ich da versteckt habe. Und daraus wurde dann Turmschatten, und zwar dadurch, dass ein Freund sich in München einen Hochbunker gekauft hat und eingeladen hat. Und ich stand vor diesem Haus und er hat mir nicht erzählt, dass es ein Hochbunker ist. Und so noch vor dem Krieg haben die Nazis Hochbunker gebaut und haben die getarnt. Also die sehen nicht wie die modernen Hochbunker in der Stadt aus, denen man sofort anerkennt, dass sie ein Hochbunker sind, sondern die sehen aus wie mittelalterliche Wehrtürme. Haben also auch ein Giebeldach, spitz und so weiter. Und sehen von außen also achteckig. Und von außen denkst du, das ist halt ein Überbleibsel aus irgendeiner Burgruine. Ja? Und erst wenn du reingehst, stellst du fest, meine Herren, das ist ein Hochbunker. Und da hat es Klick gemacht. Also ich war in diesem unglaublichen Bauwerk drin, das von außen eine Geschichte vortäuscht, die es von innen überhaupt nicht hat und eigentlich für Krieg und Vernichtung und Schutz vorgesehen war. Und wie gesagt, der ist ja zum Zeitpunkt gebaut worden, da haben die schon gewusst, wenn wir einen Krieg anfangen, dann wird auch vielleicht ein Luftkrieg nach Deutschland kommen. Sie haben natürlich nicht geahnt, in welchem Maße das passieren wird, aber sie haben schon vor dem Krieg gewusst, wir müssen dann die Bevölkerung schützen vor Luftangriffen. Also sehr naiv gedacht damals, klar, weil keiner wusste, welche Ausmaße das annehmen würde. Aber da dachte ich mir, hier kannst du diese Geschichte erzählen von dem alten jüdischen Mann, der oben in diesem lichtdurchfluteten Dachgeschoss lebt. Und als er dann diese drei Neonazis gefangen nimmt, dann in seiner dunklen, schwarzen Seele auch hinabsteigt und all das Grauen, weil er hat selbst den Holocaust überlebt, dann wiedererlebt und dann quasi, ja, der Gesellschaft so einen Denkzettel verpassen will. Also so würde ich es mal ganz scharf zusammenfassen. Und daraufhin habe ich dann den Roman geschrieben. Also das alles und ja, alles ein bisschen, ja, das so getrieben. Ich würde sagen, getrieben, etwas erzählen zu wollen und plötzlich hat es Klick gemacht und dann habe ich gewusst, wie ich es erzähle. Und dann musste ich natürlich ausschmücken, weil das, was ich am Anfang erzählt habe, als Inhaltsangabe, klassischer Aufzugspitch, der reicht natürlich nicht, um 600 Seiten zu füllen. Der reicht vielleicht, um 100 Seiten Drehbuch zu füllen und 90 Minuten Film draus zu machen. Aber er reicht nicht, um wirklich ernsthaft sich mit dem Thema zu beschäftigen. Insofern war die Ablehnung als Filmprojekt, der bin ich heute extrem dankbar, weil sonst wäre ja der Roman nie entstanden. Und damit hat es eine ganz andere Stufe erreicht.
Ich finde es vor allem sehr beeindruckend und da ziehe ich meinen Hut vor dir, dass du, der du als Kind und Jugendlicher immer gesagt bekommen hast, du bist privilegiert, du bist was Besonderes, da darfst du dir was drauf einbilden, dieses Kompliment in Frage gestellt hat. Weißt du, es ist ja immer einfach zu sagen, ja, ich kriege hier was Positives, was für mich Gutes gesagt, ich bin privilegiert, da muss ich mich nicht mit den anderen auseinandersetzen. Ich kann einfach so leben und in meiner Blase bleiben, ohne links, rechts gucken zu müssen. Aber was du gemacht hast, ist ja, du hast das ja in Frage gestellt. Durch einfach Erlebnisse, Begegnungen, die du hattest. Und das Ganze dann wirklich auch kritisch zu hinterfragen und auch dann die eigene Familienhistorie zu hinterfragen. Ich meine, meine Großeltern haben auch noch im Krieg gekämpft und haben dann auch ganz stolz gesagt, ne, wer als Erster abdrückt, hat halt gewonnen. Wo man sich dann im Nachhinein denkt, ja, aber wäre es dir nicht lieber gewesen, du hättest nicht abdrücken müssen. Ne? Also gab es denn keine andere Möglichkeit. Mein Opa hat dann immer nur zu mir gesagt, weißt du, ihr könnt als junge Leute heute so viel schimpfen, wie ihr wollt, ihr werdet damals genauso mitmarschiert wie wir. Ja. Und das hat er mit einer, also Er hätte mit mir nie jetzt Schindlers Liste im Kino angeguckt oder der Soldat James Ryan. Ich hatte ihn mal gefragt und er hat gesagt, du, ich habe in meinem Leben genug Krieg gehabt, das reicht für zwei Leben. Er war dann irgendwann froh, als er in Malta gefangen war, weil da konnte er nicht weg, da konnte er sich frei bewegen und musste nichts mehr machen. Aber seine Aussage war tatsächlich immer, die ganzen jungen Leute, die uns Alten, die damals im Krieg waren und nicht gegen das Regime aufgegangen sind, kritisieren, die würden heute genauso mitlaufen. Und ich fand das während der Corona-Pandemie, fand ich das auch sehr beeindruckend, einmal zu sehen, wie schnell man aus seinem Land nicht mehr rauskommt. Und wie schnell sich das Umfeld aufspaltet in zwei Gruppen. Denn es gab ja keine Mitte während der Corona-Pandemie mehr. Es gab nur die einen, die gesagt haben, ich bin dafür, ich lasse mich impfen und mache den ganzen Kram mit. Und die anderen, die sämtliche Verschwörungstheorien hatten. Und da gibt es ja auch heute auch keine Lernkurve. In beiden Gruppen habe ich den Eindruck manchmal nicht. Also so dieses, das, wovon man, was man quasi auch durch Erziehung gelernt bekommen hat, in Frage zu stellen, glaube ich, diesen Schritt, da tun sich sehr viele Menschen schwer. Deswegen finde ich das großartig, dass du das auch in die Schulen bringst.
Dankeschön.
Und zu dem, war das dann der zweite Höllenfeuer? War das der zweite Roman, den du geschrieben hast?
Der dritte. War dann, weil Turmschatten spielt eben, weil ich in 2010 angefangen habe zu schreiben, 2010. Und ja. Als ich die Fortsetzung geschrieben habe, war eben schon 2020. Also Turmgold, die Fortsetzung von Turmschatten, spielt 10 Jahre nach den Ereignissen von Turmschatten. Und damals, bei 2010, war eben noch die NPD ganz stark in der Politik, die zum Glück dann unter Belanglosigkeit abzurechnen war. Und dann gab es eben den Platzhalter und den hat die AfD eingenommen. Und insofern beschäftigt sich Turmgold sehr, sehr stark mit der AfD und mit Rechtspopulismus, mit Polizisten, die am liebsten in Innenuniform bei AfD-Wahlveranstaltungen auftreten. Aber auch zum Beispiel, das war ganz faszinierend, weil 2 Monate bevor, nein, ich glaube sogar 6 Wochen bevor diese Razzia bei den Reichsbürgern stattfand, wegen einem versuchten Putschversuch. Heute war wieder in den Nachrichten, dass es dann doch mehr und auch mit der KSK zusammenhing, als wir alle am Anfang gedacht haben. Also nicht nur solche Bierdümpel waren. Und genau dieser Reichsputschversuch zusammen mit der KSK oder mit ehemaligen Einheiten der KSK, der ist auch Thema in Turmgold. Und wie gesagt, da hatte so ein Handlungsstrang in Turmgold. Und da hatte mir aufgrund der Recherche damals Bundesverteidigungsministerin Gramm-Karrenbauer hatte eine Einheit bei der KSK aufgelöst wegen extremer Rechtsumtriebe. Damals wurde schon festgestellt, dass sehr, sehr viele Waffen und Munition verschwunden sind, die dann bei der Inventur immer bereinigt wurden, damit es nicht auffällt. Und die sind eben bis heute nicht gefunden worden. Und da waren eben auch schon Reichsbürger dabei. Und ich habe in meinem Roman eine Fiktion erschaffen, bei dem eben die Reichsbürger in Verbindung mit ehemaligen Spezialkräften des Militärs, eben KSK, einen Umsturzversuch in Berlin vorhaben. Und exakt dieses Szenario ist dann eingetreten 6 Wochen später. Das Faszinierende dabei war, dass der Verlag und die Lektoren gesagt haben, komm, lass doch die Sache raus. Das ist, Romane sind jetzt so realistisch und so nah an der Wirklichkeit, aber das hier ist doch wirklich weit weg von dem, was passieren kann. Außerdem ist es vielleicht auch ein Handlungsstrang zu viel. Und wir waren wirklich kurz am Überlegen, es zu streichen. Das Buch hätte auch so funktioniert, da gibt es einen Haupthandlungsstrang, der spannend genug ist. Und dann haben wir es aber drin lassen und dann, wie gesagt, 6 Wochen später war diese Razzia und wir haben uns alle gedacht, um Gottes Willen, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja, und das hat, glaube ich, schon etwas damit zu tun, wenn man sehr, sehr tief, also praktisch schon investigativ recherchiert, sich mit entsprechenden Spezialkräften trifft, die bei der KSK sind, die mich unterstützt haben, aber auch mit Politikern und vielen anderen Organisationen bis hin zur Bayerischen Landesregierung, dann kommst du irgendwann an einen Punkt, dass du sagst, wenn du jetzt eins und eins zusammenzählst, dann müsste daraus eigentlich irgendwann ein Putschversuch entstehen. Ja, diese Wahnsinnigen, es gab ja schon ganz viele Bücher und auch Filme und Dokumentationen über die Reichsbürger. Und es gab auch schon Übergriffe auf Polizisten, die versucht haben, die zu entwaffnen und so weiter, sogar an Toten damals. Und dann hat der, da sind ja Sachen passiert, das ist unglaublich. Da wurde zum Beispiel leitender Offizier der KSK in den Ruhestand übergeben, und man hat das in seiner Einheit gefeiert. Zum einen natürlich mit Horst Wessel-Liedern und rechten Arm hochheben, auf der anderen Seite mit Schweinekopf weit werfen, und der Gewinner dieses Schweinekopf-Weitwurfs hat dann eine Prostituierte bekommen. Die sollte dann den Gewinner, natürlich war das der General, das, und ich weiß gar nicht, ob es der General war, aber auf jeden Fall war es derjenige, der dann, um den es jetzt hier geht, der verabschiedet worden ist. Und ja, die sollte ihn Nazi-Opa nennen. Hat sie natürlich gemacht. Was er nicht wusste, dass sie alles auch gefilmt hat und damit zur Presse gegangen ist. Mhm. Und das sind natürlich Recherchen, die ich wieder gefunden habe, aber auch nicht schwer zu finden. Wenn man Nazi-Opa googelt und KSK, dann weiß man sofort, um wen es geht. Und der kommt, das spielt natürlich eine der Hauptrollen in Turmgold. Und trotz alledem, wenn man da einfach alles zusammenrechnet und alle Fakten auf den Tisch legt, dann sagt man, Mensch, da könnte doch was sein, dass was unter der Oberfläche brodelt. Das war also der zweite Roman, der hieß Turmgold. Der hat auch, wie gesagt, diesen Preis der Heinrich-Böll-Stiftung bekommen. Und Anfang 23 habe ich wieder einen Roman geschrieben. Da dachte dann jeder, ich schreibe jetzt den Abschluss der Trilogie. Das habe ich aber nicht getan, sondern ich habe mich dem islamistischen Terror gewidmet, weil für mich auch da jetzt wieder durch die Recherche klar geworden ist, wenn etwas unsere Demokratie gerade im Augenblick mit dem starken Rechtspopulismus nochmal ins Schwanken bringen kann, dann wäre es ein fürchterlicher islamistischer Anschlag. Denn wenn etwas in der Größenordnung wie 9/11 in Deutschland passieren würde und nicht nur in der Größenordnung Breitscheidplatz, bei dem irgendein Wahnsinniger mit einem Bus durch die Fußgängerzone fährt, wenn also jeder von uns jemanden kennt, der in Mitleidenschaft gezogen worden ist, vielleicht sogar Verwandte, dann würde das in meiner Theorie dazu führen, dass der Rechtsruck in der Gesellschaft aufgrund der Angst und der Panik, die dann herrscht, dass jeder sagt, wir brauchen die starke Hand, ja, die vermeintlich starke Hand, dann würde der Rechtsruck nochmal deutlicher werden. Und vielleicht sogar dazu führen, dass die kommenden Bundestagswahlen in eine ganz andere Richtung gehen würden. Und dieses Szenario habe ich ihm in Höllen vorher beschrieben, dass es eben einen islamistischen Anschlag, in dem Fall in der Münchner U-Bahn, gibt und daraus sich unglaubliche Konsequenzen ableiten. Also das ist der dritte Roman. Und Höllenfeuer heißt das Ganze, weil Höllenfeuer ist ein Begriff, der aus dem Koran stammt, in dem es eben heißt, dass die Ungläubigen im Höllenfeuer brennen werden. Und aus dieser einen Suri zieht eben der Islamist, klar zu unterscheiden von einem Moslem, also das ist praktisch der Radikale, die Rechtfertigung daraus, Andersgläubige ins Jenseits zu schicken, wie auch immer. Ja, und genau. Das war so ein bisschen meine Angst, dass das vielleicht das als, ja, dass man das so als islamhassenden Autor interpretiert, ja, aber ich habe auch eine Hauptfigur in dem Roman, die eben Rettungshelfer ist, von dem hast du ja gerade vorher gesprochen, der genau. Muslime ist, und ich hat mich dann doch gefreut, also auch die Presse und die Kritiken und die Beiträge in Rundfunk und Fernsehen und so weiter, die waren alle sehr, sehr positiv, und kein einziger hat das, also nicht diese Differenzierung gesehen zwischen den Extremisten und dem bei uns lebenden Muslimen.
Hattest du nach dem zweiten Roman irgendwelche Androhungen?
Also ja, sehr unangenehme Kommentare im Internet oder Zuschriften über E-Mail oder so, die gab es natürlich. Und da zu der Zeit gerade auch der Lübcke auf seinem Anwesen erschossen worden ist von einem Neonazi, hatten wir natürlich ein extrem ungutes Gefühl, wenn wir bei uns im kleinen Rhein-Eckhaus im Garten in München saßen, in der Nacht, ja, und haben noch ein Gläschen Wein zusammengetrunken. Also da war dann auch so, dass wir man muss wissen, wir sind in einem Alter, wo es noch die gelben Seiten, das Telefonbuch gab, und alle Adressen der gelben Seiten sind 1:1 ins Internet übertragen worden. Ja? Ja. Und inzwischen mehrfach kopiert auf verschiedensten Plattformen. Man musste also wirklich nur einmal kurz meinen Namen eingeben, um meine Privatadresse zu haben. Mhm. Und das hat dann doch dazu geführt, dass wir gesagt haben, komm, wir, nachdem der Jüngste jetzt auch studiert hat, wir brechen unsere Zelte in München ab und ziehen ganz inkognito irgendwo in die Berge. Also es war schon ein mulmiges Gefühl. Also persönlich ist mir nichts angedroht worden, also tatsächlich in real, sondern nur übers Internet. Und da ist natürlich jeder sehr viel stärker und mutiger, als wenn es dann tatsächlich darum geht, jemandem was zu tun. Aber die Möglichkeit war dann doch größer als bei den meisten Menschen, dass irgendjemand uns mal überfällt oder sei es nur das Auto kaputt macht oder so, ja. Also ja, die Bedrohungsangst war auf jeden Fall da.
Und da seid ihr dann aber damit umgegangen, dass ihr tatsächlich gesagt habt, wir ziehen jetzt irgendwo hin, wo es schön ist, wo es uns gefällt und wo uns keiner kennt. Oder wo
ganz genau
uns keiner
findet. Also das war wirklich die Konsequenz. Das musste man schon machen, weil sonst, weißt du musst ja auch nicht, Gelegenheit macht Diebe, du musst ja nicht auf dem goldenen Präsentierteller irgendwo mitten in München sitzen und jeder, jetzt gerade nachdem ich auch noch die Islamisten aufs Korn genommen habe, und zwar ganz gewaltig, also ich würde glaube ich sagen, dass ich denen noch stärker auf den Fuß getreten bin als den Neonazis, und du willst einfach auch nicht, dass irgendein so ein verrückter Extremist, egal aus welcher Ecke, dann das heißt nur, dass er dich anspuckt und im schlimmsten Fall ist, dass er auf dich schießt oder dir ein Messer zwischen die Rippen schießt.
Ja, diese eine Stelle im Höllenfeuer, wo der Polizist am Bett des sterbenden Attentäters ist oder des noch am Leben seinen Attentäters ist, das, was er da zu ihm sagt, da habe ich auch gedacht, da machst du dir keine Freunde in der islamistischen Szene.
Ja,
das ist eine meiner Lieblingsstellen gewesen, weil ich gedacht habe, er hat genau die richtigen Worte in dem Moment gefunden. Ja, was mich noch interessieren würde, du hast jetzt schon sehr viel auch darüber erzählt, wie du recherchiert hast und sowas und wie es zu diesen Büchern gekommen ist. Wenn du jetzt schreibst, das ist jetzt dein Beruf, Schriftsteller. Ja, und jetzt genau. Jetzt bist du gerade an dem nächsten Roman auch schon. Da hast du erzählt, du warst auf Klausur, das heißt, du hast dich zurückgezogen in eine ruhige Hütte irgendwo in den Bergen, ohne Internet, ohne Strom, ohne fließend Wasser und ohne Menschen um dich herum, dass dir so langweilig wird, dass du einfach nur schreibst. Kann man das so sagen? Wie organisierst du so deinen Schreibtag, dass du vorankommst, weil das erste Buch hat 20 oder 10 Jahre gedauert. Und dann ging es ja relativ schnell. Waren da, glaube ich, nur 2 Jahre. Das heißt, Recherchearbeit geht auch schneller. Hast du dann ein Team? Also wie organisierst du das, wenn du deinen nächsten 600-Seiten-Bestseller schreibst?
Also es ist so, dass ich ungefähr immer 2 Jahre jetzt für einen Roman brauche. Und davon geht mit Sicherheit 1 Jahr für die Recherche drauf und für das Plotten der Story. Also du musst ja die Story erst finden und dann über die Story wirst du ja erst freigegeben. Das heißt, dann musst du sie dem Verlag geben, dann muss der Verlag sagen, wir könnten uns das als Buch vorstellen. Nur weil du gerade schon ein Buch veröffentlicht hast, heißt es nicht, dass sie das nächste Buch veröffentlichen. Und du musst sie also über ein Exposé von deinem nächsten Stoff überzeugen und dann musst du, wenn dieses Exposé hat 10 Seiten oder so, und dann musst du eben das Ganze mit Leben füllen. Dann werden es irgendwann 30 oder 40 Seiten eben mit Recherche füttern, damit alles, was da drin vorkommt, zumindest bei mir so, weil du kannst ja auch einfach einen Kriminalroman schreiben über irgendeinen Massenmörder, der von einem Polizisten gejagt wird, dann ist die Recherche wahrscheinlich nicht so aufwendig, wie wenn du halt so politische Stoffe anpackst. Und dann hast du einen relativ kleinen Rechercheaufwand und kannst sofort loslegen. Und kannst dann beim Schreibprozess wahrscheinlich einfach auch mal googeln, um irgendwas zu finden. Und gerade zum Beispiel bei meinem neuen Roman, Da geht's, ist auch die Luftwaffe stark involviert gewesen und das Bundeskanzleramt, das Pressekorps dort und die Luftverteidigung auf Uedem und ich weiß nicht was, der Fliegerhorst in Neuburg an der Donau, Luftgeschwader 75, die also die Eurofighter hochschicken, wenn es darum geht, den Luftraum zu sichern, etc. Und das kannst du einfach, da sind so viele Sicherheitsbestimmungen dabei, wie funktioniert überhaupt die ganze Luftabwehr und Flugsicherung in Deutschland, wie ist die mit der NATO verkoppelt, welche Generäle haben wann was zu sagen, etc. Und davon handelt ein Großteil des nächsten Buches und das kannst du halt nicht einfach über Google recherchieren. Das kannst du das erstmal in das Exposé reinschreiben, in ein paar Zeilen und dann musst du aber später sagen, okay, funktioniert das überhaupt, ja? Was du da alles geschrieben hast, weil du stellst dir halt so Sachen so vor, die du halt in irgendwelchen spannenden US-Blockbars dann gesehen hast, hast vielleicht auch Top Gun gesehen und so weiter. Wie sprechen genau. Die miteinander? Wer? Und dann erfährst du natürlich, dass es halt komplett anders ist. Die Rahmenhandlung bleibt dieselbe, aber wie du sie ausfüllst, wird dann dadurch sehr, sehr viel spannender und es ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, weil du plötzlich erfährst, wie die Realität aussieht. Ja? Und dadurch ergeben sich neue Handlungsstränge, neue Figuren, neue spannende Dinge. Und wenn das abgeschlossen ist, die ganze Recherchearbeit, dann musst du natürlich auch irgendwo hinfahren, musst auch mal in einem, was weiß ich, zum Beispiel in einem Tower von einem Flughafen drin gewesen sein. Du musst nach Uedem, oder ich war zum Beispiel, ein Handlungsstrang spielt in Dublin, ja. Ein wichtiger Handlungsstrang, und ich kann nicht über Dublin schreiben und auch über Nordirland war ich dann auch, über die IRA und so weiter, wenn du nicht vor Ort warst, wenn du das nicht alles erlebt hast. Ein Teil spielt diesmal in Tokio und da den kannte ich wiederum, musste mir aber einen Japan-Expertin suchen über das heutige Tokio, weil ich nicht mal schnell nach Tokio fliegen konnte und so weiter. Also wenn das alles abgeschlossen ist, wenn du also einen Wust, ich nehme alle Videos und alle Audios, die ich aufzeichne, tippe ich quasi dann später ab, mache mir so Arbeitspapiere, in denen Kurzfassungen zu verschiedenen Fragen und Thesen drinstehen. Und wenn du diesen riesige Menge an Material hast, ich habe natürlich keine Mitarbeiter, dann musst du dich erstmal irgendwo zurückziehen. Und dann reicht es auch nicht, dass ich jetzt schon in den Bergen lebe, da geht es nicht um die Berge, sondern hier ist einfach, da kommen die Nachbarn vorbei und die Frau sagt, Mensch, das Wetter ist so schön, jetzt lass uns mal da das und jenes machen. Du kriegst Einladungen, der mitten im Schreibprozess läutet jeden Tag zweimal der UPS-Mann, der halt keine Ahnung was von Amazon oder sonst wo beibringt. Egal, hier ist immer das Leben oder die Kinder kommen auf Besuch und so. Also wenn du so ein Riesenmaterial, und ich glaube, ich habe noch nie so viel recherchiert wie jetzt zu meinem nächsten Roman und auch noch nie so viel Material zusammengesammelt, nicht mal bei Turmschatten. Und wenn du dieses ganze Material sortieren und in deinen Kopf für eine spannende Handlung aufbereiten möchtest, dann brauchst du totale Konzentration. Und das Schlimmste, der größte Feind der Konzentration ist der Wunsch, dich selbst abzulenken. Also du sitzt irgendwo und denkst dir, komm, jetzt guckst du noch in E-Mails rein oder was könnt ihr denn das Buch lesen? Und es geht sogar so weit, dass du sagst, heute muss ich, was ich sonst nie mache, vielleicht müsste ich mal schauen, ob ich mir neue Hosen bestelle und den Schrank aufräumen. Und du suchst verzweifelt nach Möglichkeiten, dich nicht an den Rechner zu setzen, um zu schreiben. Das ist nicht bewusst. Also du sagst nicht, ich will nicht schreiben, sondern du sagst, ich will schreiben, aber das ist jetzt gerade im Augenblick viel wichtiger. Das andere ist gerade viel wichtiger. Und das sind eigentlich bei mir, gibt es keine Schreibblockaden. Es gibt so dieses ganz geschickte Ausweichen vor der Verantwortung. Und dagegen hilft nur, dir selbst Vorgaben zu machen. Ich habe ja dadurch, dass ich ja jetzt Verträge habe, anders als bei Turmschatten, wo ich ja nur für mich geschrieben habe, habe ich einen Abgabetermin. Und ich weiß genau, in dem Fall ist der 31. Oktober, bis dahin müssen 600 Seiten fertig sein. Und das ist ein Pensum. Also du teilst dann irgendwann die noch verbleibende Zeit geteilt durch die Monate, sagst, so, und jetzt teile ich es durch die Wochen und dann bist du irgendwann auf am Tag. Ich muss also so und so viele Seiten pro Tag schaffen. Und wenn du einen Tag nicht schreibst, dann musst du am nächsten Tag doppelt so viel schaffen. Ja? Und genau. das ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, um pünktlich abzugeben.
Und wieso schreibst du das Buch nicht zuerst und suchst dir dann einen Verlag?
Naja, das ist natürlich heute so, dass da hinter eine riesen Marketingkette steckt. Wenn du schon mal ein etablierter Autor bist, dann kriegst du zum einen natürlich einen Vorschuss auf den nächsten Roman, während zum Beispiel bei meinem ersten Roman, da ist ausschließlich das ein Vertrag gemacht worden und die Bedingungen waren, wenn wir es denn dann verkaufen, kriegst du pro Buch eine Beteiligung. Wir gehen nicht ins Risiko. Wenn du ein etablierter Autor bist, dann kriegst du einen Vorschuss und ob die dann das Geld wieder einspielen oder nicht, den Vorschuss darfst du natürlich behalten. Und je nachdem, wie erfolgreich du bist, wird der Vorschuss auch höher, ja, weil sie sich ja mehr Hoffnungen machen. Und durch dieses mehr Hoffnungen machen bedeutet auch, dass sie vielleicht von Anfang an, das müssen sie sehr früh planen, eine ganz andere Marketingmaschinerie dahinter setzen. Ja. Bis hin zu einem Außendienst, der überzeugt werden muss, sehr früh überzeugt werden muss, dann muss es in die Buchvorschau rein, dass der Buchhändler weiß, Mensch, da kommt pro Halbjahr kommt eine Buchvorschau raus, in dem die Verlage all ihre Romane und Bücher, ganz egal ob Sachbücher etc., alles präsentieren. Und das sind bei großen Verlagen schon deutlich an die über 100 Stück. Ja. Und dann kriegen halt manche Bücher kriegen halt besondere Aufmerksamkeit. Das sind dann die sogenannten Spitzentitel. Und natürlich liest als erstes sowohl der Händler als auch der Außendienstmitarbeiter, der später beim Händler steht, alle reden erstmal über die sogenannten Spitzentitel. Und wenn du da dazugehörst, das hatte ich übrigens bis jetzt noch nicht, bei meinem nächsten Roman ist ein sogenannter Spitzentitel, dann wollen die natürlich eine Vorlaufzeit haben, um alles wirklich planen zu können. Also auch, die sind jetzt wohl lange nicht fertig, wenn schon dabei an der Cover-Erstellung, weil auch das Cover ist dann in den ersten Pressemitteilungen, in der ersten Buchvorschau muss ja das Cover drin sein. Also das Ganze braucht eine riesen Vorlaufzeit.
Du hast gerade im Nebensatz erwähnt, du liest selbst auch noch?
Ja.
Liest du nur zur Recherche oder liest du auch mal zur Entspannung oder um dich von anderen Autoren
ich bin ganz inspirieren fertig. Zu lassen? Ich lese 4, 5 Bücher gleichzeitig. Das ist und das gehört bei mir auch immer zu den Ablenkungen, weißt du? Das ist in jedem Raum liegt ein Buch, das ich angefangen habe. Und das ist nein, das ist zur Recherche lese ich da selten, weil die Dinge, die mich jetzt gerade aktuell interessieren, die findest du nicht in einem Buch und in einem Buch, also in einem, auch nicht in einem Sachbuch, sondern du musst einfach, ich will auch mit den Menschen kennenlernen. Zum Beispiel, bei mir geht es jetzt auch zum Beispiel um einen Piloten, der eine sehr heikle Aufgabe hat, einen Eurofighter-Piloten, der für die NATO und für die deutsche Luftwaffe unterwegs ist. Und mich interessiert dann natürlich auch der Mensch selbst, also was sagt denn dem seine Frau über seinen Beruf, wie ist er Pilot geworden, welche Auffassungen hat er, wie lebt man als Pilot überhaupt, ja, welche Arbeitszeiten hat man da, etc., etc., ja, welche Hobbys hat ein Pilot, also die Figuren will ich deshalb kennenlernen, weil ich den einen oder anderen schon als Blaupause und als Vorlage für die Figur in meinem Roman nehme, das sage ich denen auch, natürlich nicht 1:1, aber ein Großteil davon, weil sie dadurch einfach glaubwürdiger werden. Und das geht hier von derjenigen los, die in Tokio für die PSIA arbeitet, das ist der japanische Geheimdienst, ja, und dort in der Organisation für Cybercrime. Und da muss ich eben die Person auch kennenlernen. Genauso der Pilot oder jemand, der im Pressekorps beim Bundeskanzleramt arbeitet. Also mich interessiert nicht nur das Fachliche, was die tun, sondern auch das Menschliche drumherum. Und deswegen, das findest du im Buch nicht.
Jetzt rufst du beim Bundeskanzleramt und sagst, hallo, ich bin der Peter Grandl, ich schreibe gerade ein Buch und ich habe mal ein paar Fragen.
Nee, so läuft es nicht, sondern dadurch, dass ich ja schon ein paar Bücher geschrieben habe, es geht immer am Anfang um den ersten. Also sagen wir mal zum Beispiel hier bei der Luftverteidigung in Uedem, da habe ich habe ich angeschrieben, einfach nur über die Pressemitteilung, wer ich bin, was ich mache, was ich. Ich hatte Glück, dass der das gelesen hat, dort gesagt hat: Mensch, das kenne ich, Turmschatten habe ich gelesen, was wollen Sie denn wissen? Und dann habe ich den ersten Kontakt. Ja. Dann wirst du natürlich durchleuchtet, was in meinem Fall jetzt nicht mehr ganz so schwer ist, wie als unbekannter Autor. Dann kriegst du eine Sicherheitsfreigabe und dann bist du plötzlich mit irgendwelchen Generälen im Telefoncall. Und da kommen dann Fragen auf, die die nicht beantworten können. Und dann heißt es, da stellen wir ihnen Draht herzu, sowieso, sowieso. Ja? Mhm. Und dann landest du nach der dritten oder vierten Stufe, weil das ist dann so ein Netz, das anfängt, plötzlich halt beim Pressekorps vom Bundeskanzleramt. Und stellst dann da deine Fragen. Und dann geht es auch da wieder so, dass das manchmal sagen die, das dürfen wir nicht beantworten. Ja? Mhm. Bei Höllenfeuer war das interessant, weil ich ja da auch mit dem Ministerium und mit der Organisation zu tun hatte. Dort die leitende Oberbezirksrätin und die dann halt am Anfang ganz steif war noch. Und als ich später mit ihr dann mehr dran gearbeitet habe und wir uns auch in einem Café getroffen haben, dann wurden halt da auch so Sätze laut wie, aber von mir haben sie das nicht. So, und da bin ich dann auch sehr sensibel im Umgang mit solchen Daten. Und das passiert natürlich immer, wenn du dann halt länger und persönlicher mit den Kontakten verbringst. Und dann erfährst du halt auch so Sachen und er sagt, das müssen Sie sich jetzt zusammenreimen. Ich sage Ihnen mal, was ich sagen darf. Und dann müssen Sie halt noch aus 1 und 1, 2 machen. So, und, ja. Und das sind sehr, sehr viele spannende politische Aspekte drin im nächsten Buch, die halt brisant sind. Genau. Und das kostet halt Zeit.
Da liest dann unsere Bundesregierung deinen Roman, damit sie wissen, was in den nächsten 10 Jahren in Deutschland passieren wird.
Tatsächlich, was ganz spannend war, ist, dass, wie ich bei dem Luftgeschwader 75 war, da hat die Bundeswehr dann tatsächlich noch eine Pressefotografin geschickt, ja, weil sie gesagt haben, wenn uns das Buch gefällt, und ich hoffe, dass es ihnen gefällt, wenn der uns jetzt nicht total in die Pfanne haut, ja, dann könnten die sich auch vorstellen, dass sie selbst vielleicht eine Pressemitteilung rausgeben. Also und das dann wurden da also, was auch selten passiert, ja, also die sind ja alles einsatzbereite für Noteinsatz Rotten, also so 2 Jäger sind eine Rotte. Und dann durfte dann trotzdem von meiner Person vor einem scharf geschalteten Eurofighter, also das heißt wirklich mit echter Bewaffnung, dann Pressefotos gemacht werden, zusammen mit den Piloten und so. Und das war schon eine Ehre, also war schon schön.
Ja, toll. Da sind bestimmt auch viele spannende Kontakte entstanden. Hast du zu manchen auch noch im Nachgang Kontakt, dass du sagst, man hat sich getroffen, kennengelernt über die Recherche für ein Buch, aber so später nochmal sich über den Weg gelaufen?
Ja, 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 das ist schon so, dass gerade die engen Kontakte in all den Büchern sind dann schon Figuren, wo du dann den Kontakt hältst, die dann auch zu künftigen Lesungen kommen oder mal dich einladen zu irgendeiner Familienfeier oder so. Das ist schon ein freundschaftlicher Kontakt. Ja.
Schön. Ja, Peter, vielen Dank für dieses für diese spannende Erzählung aus deiner Arbeit. Wenn man jetzt dir folgen möchte und wissen möchte, wann das nächste Buch rauskommt, du hast schon gesagt, im Oktober wird das Manuskript abgeliefert, dann ist es wahrscheinlich so
spätestens Leipziger Buchmesse 25, genau, also okay. März, April Frühjahr. 25.
Mhm. Okay, bis dahin kann man eben Turm Schatten, Turm Gold und Höllenfeuer schon mal lesen, ja, und wenn man dir folgen möchte, wo findet man dich? Ich habe dich über LinkedIn gefunden. Wo bist du noch unterwegs?
Und tatsächlich einfach unter meinem Namen auf Facebook und auf Instagram. Okay. Also ich muss natürlich, weil viele der Leser und Leserinnen sind natürlich junge Generationen und die holst du am besten über diese klassischen Social-Media-Plattformen ab. Mhm. Und da gebe ich mir auch Mühe. Also ich will jetzt auch so ein bisschen über die Entstehung von dieser Fernsehserie, die da jetzt dann es sind kleine Videos machen und ein bisschen auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie ich in Italien war und dort geschrieben habe an dem neuen Roman, Entschuldigung, dann habe ich da natürlich immer wieder Beiträge gemacht. Und dann, man muss halt, als Autor musst du so ein bisschen nahbar sein, musst zeigen, wie läuft denn all das, was du in Fragen gekleidet hast. Mhm. Wird sehr, sehr oft natürlich auch von den Lesern und Leserinnen gefragt und das setzt du dann in kleine Clips um. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der jedes Mal nur einen Post macht und sagt, hier ist mein neues Buch und lest mein Buch und übrigens ein Buch, sondern eigentlich mehr so über das Leben, das so ein Autor führt und wie er sich an seine Stoffe rantastet. Wie ich zum Beispiel eben jetzt bei dem Fliegerhorst war oder wie ich in Dublin war, dann gibt es da eben kleine Clips und Beschreibungen und man kann jetzt schon auf Instagram den Piloten kennenlernen, der mir zu allem beigeholfen hat und ja, solche Dinge. Einfach um so ein bisschen die Vorfreude auf den nächsten Roman zu füttern.
Mhm. Prima. Peter, Vielen herzlichen Dank für das Interview. Ich fand es super spannend. Ich kann wirklich sagen, ich mache diesen Podcast, glaube ich, seit 4 Jahren, aber es war das spannendste Interview, das ich bislang geführt habe. Und das meine ich ehrlich so.
Oh, vielen Dank.
Ja, und dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute. Auch, dass deine Frau eine treue Leserin deiner Bücher ist und ihr euch da gemeinsam an den Erfolg erfreuen könnt. Liebe Grüße zu dir.
Einen Hinweis habe ich noch, weil du ja vor allen Dingen über LinkedIn das Ganze machst. Also ich biete mich auch immer wieder an, gerade zum Beispiel bei Firmenveranstaltungen zu lesen und auch natürlich über diese gesamte Geschichte, die wir jetzt hier abgehandelt haben, etwas zu erzählen. Und also diesen Werdegang als Autor raus aus der Industrie, rein in die Schriftstellerei. Und dann lese ich natürlich auch noch aus den Büchern und bin da hin und wieder, also nicht nur in Schulen unterwegs, sondern auch zu irgendwelchen Schulungen von Führungsmitarbeitern etc., aber auch auf irgendwelchen Feierlichkeiten, weil es ja nicht der Roman im Mittelpunkt steht, sondern diese ganze, ich nenne es jetzt mal Erfolgsgeschichte, und das wollte ich dir nur an die Hand geben. Also man kann jederzeit auch mich kontaktieren und sagen, Mensch, wollen Sie nicht zu unserer Firmenveranstaltung sowieso kommen?
Okay, also dann vorzugsweise wahrscheinlich über LinkedIn, weil da die Geschäftsleute sind. Prima. Dann werde ich, wenn ich jetzt dein Buch dann demnächst promote, werde ich dann auf LinkedIn auch mal entsprechend darauf hinweisen.
Super, danke schön.
Peter, vielen herzlichen Dank.
Danke dir. Mach's gut. Und bis dann. Tschüss, Servus.
Bis dann, tschüss.